der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Markus Fuchshofen von Bonprix. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ich freue mich erstmal. Du bist jemand, du bist Geschäftsführer. Du wärst, also ich weiß nicht, führst du den Titel CMO offiziell?
Nein, nicht offiziell, aber es ist ein großer Teil meiner Verantwortung, ja.
Siehst du? Und du bist gelebte Transformation. Du stehst für gelebte Transformation seit Ende der 90er Jahre. Bonprix ist bestimmt den einem oder anderen Zuhörer bekannt, den Zuhörerinnen vermutlich noch viel mehr. Bitte erzähl doch mal kurz etwas über dich und dann lass uns über Bonprix sprechen.
Ja, also ich habe irgendwann mal an der Westfälischen Universität in Münster studiert und bin dann sehr früh zur Otto-Gruppe und dann konkret zu Bonprix gegangen. Und ja, kam dort an, habe einen Katalogversender vorgefunden und seit 1997 hat dort die Reise der digitalen Transformation begonnen und die durfte ich eben bis heute begleiten. Und das war eine spannende Reise, die wir da gemacht haben mit vielen Ups und Downs. Aber in Summe ist es sehr gut ausgegangen und wir sind heute ein ja deutlich digitaleres Unternehmen. Und ja, ich habe, wie gesagt, da viel mitgestalten dürfen.
Mhm. Ihr wart ja so in meiner Wahrnehmung, wart ihr schon immer die dynamische Schwester im Otto-Konzern. Du verantwortest E-Commerce schon, glaube ich, sehr lange und damit auch die Vertriebs- und Marketing-Themen. Vielleicht sagst du nochmal, bevor wir dann in die Transformation von Bonprix einsteigen, nochmal kurz um die wesentlichen Besonderheiten des Geschäftsmodells von Bonprix.
Ja, die wesentlichen Besonderheiten sind, wir sind eine vertikal integriertes Unternehmen für das Thema Mode. Das bedeutet letztlich, dass wir unsere Mode selber machen. Wir haben also eine direkte Beziehung zu unseren Lieferanten, kreieren mit denen unsere Mode selbst, haben also nur unser eigenes Sortiment, das wir vertreiben. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch die direkte Beziehung zu unseren Kunden. Ja, das ist unser Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell begann eben in den 80er Jahren. 86 wurde Bonprix gegründet, begann das mit dem Thema Katalog und man hatte ein sehr, sehr gutes Konzept entwickelt, wie man es per Katalog machte. Das war damals der lernende Katalog, also ein sehr, ich sag mal, effizienter Umgang mit dem Thema Papier von Welle zu Welle, von Katalog zu Katalog gab es viele Veränderungen. Auch schon damals sowas wie Dynamic Pricing, also Preise gingen rauf und runter, je nach Bestand. Also der Katalog lernte, jeder, wenn ein Artikel gut lief, machte man ihn größer. Und als ich dann dort ankam in den 90er Jahren, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine total tolle Company, die hat eigentlich die richtigen Ideen und hatte eben auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was, sag ich mal, den Nerv der Welt sehr stark getroffen hatte. Also letztlich waren wir hier in Deutschland vertreten, bevor ein H&M groß wurde und andere auf den Plan kamen. Also preisgünstige Mode per Distanzhandel war eine absolute Innovation und treibt uns bis heute. Und diese Ideen eigentlich in das richtige Medium, also in das digitale Zeitalter, in einen mehr interaktiven Distanzhandel hineinzutragen, das war eigentlich dann die Aufgabenstellung. Aber dieser Kern, der steht bis heute und wir haben das Ganze eben gewandelt und transformiert.
Mhm. Die, anders als viele E-Commerce-Player, die jetzt heute unterwegs sind, seid ihr ja durch diese vertikale Integration, ihr seid ja so mal in der traditionellen Diktion, seid ihr ein Eigenmarkenhändler, ne? Also ihr teilt die Marge nicht, mit anderen Brands, sondern ihr müsst eine Kundenbeziehung so gut aufbauen, dass die eure Mode mit euren Labels oder auch ohne Labels kaufen. Mir hat mal jemand gesagt, mit Bonprix, das ist so ein bisschen wie der H&M des Versandhandels. Ist das von der Positionierung halbwegs zutreffend? Also günstig hast du schon gesagt, Eigenmarken. Das Besondere jetzt abgesehen von der Positionierung bei der Eigenmarken ist natürlich, dass du dir den Rohertrag nicht noch mit anderen teilen musst.
Ja, nee, das ist natürlich definitiv der Fall. Also aus der Positionierung, also aus dem, was wir zum Kunden hin, als unserer Kundin hin anbieten, ne, haben wir in erster Linie eine weibliche Kundschaft, ist natürlich dann einfach die Möglichkeit, dass über die Vertikalität diese Produkte daraufhin auch entsprechend anzupassen. Das ist was anderes, als wenn ich als Plattform einfach nur meine Produktliste, ich designe mein Produkt genau in diese Richtung, genau in dieses Leistungsversprechen hinein. Und wenn ich das, und das ist einfach die große Kunst und die große Herausforderung und auch ein großer USP letztlich, bis heute von uns, weil viele Plattformen, wenn man sich das mal anguckt, in den wirklichen preisgünstigen Bereichen, also wir reden von einem durchschnittlichen Verkaufspreis von rund 20 Euro, kommen viele Plattformen nicht an. Mit dem Leistungsversprechen, was Plattformen haben, kommen die eigentlich in den Bereich nicht hinein. Dazu muss ich andere, ich sag mal, Bündelungseffekte teilweise erzielen. Ich muss eben eine andere Wertschöpfung haben. Und insofern haben wir da auch immer noch einen Vorteil gegenüber anderen Modellen.
Okay, also du sagst jetzt 20 Euro Itempreis, durchschnittlicher Itempreis. Ja. Das heißt, ich unterstelle jetzt mal, ein Warenkorb hat so ungefähr 3, 3,5 Items pro Warenkorb. Also das ist wirklich wild geraten. Aber euer durchschnittlicher Warenkorb ist vermutlich nicht hoch dreistellig, sondern eher knapp dreistellig und wenig.
Also es ist sehr unterschiedlich. Wir sind ja in mehr als 25 Ländern unterwegs, also in Europa. Und insofern ist es sehr unterschiedlich von den einzelnen Märkten. Aber wir haben auch Märkte, da ist der Warenkorb dann der Wert dreistellig, also wo durchaus 5 bis 6 Artikel bestellt werden. Und natürlich, wie alle, die Mode verkaufen, ist natürlich das Thema am Ende netto, also was ist nach Retouren dann da, das ist natürlich ein entscheidender Treiber. Aber das ist ja unterschiedlich, je nach Land und Mentalität auch.
Du sagst gerade 25 Märkte, veröffentlicht ihr Umsatzzahlen oder eine Umsatzdimension nur für die Hörerinnen und Hörer, die euch jetzt noch nicht kennen?
Ja, also wir veröffentlichen das im Bericht der Otto-Gruppe. Da stehen durchaus mal Zahlen von uns drin und wir sind so in dem Bereich 2 Milliarden Umsatz.
Okay, also ein durchaus ernstzunehmender Player, falls jemand noch Zweifel daran gehabt haben sollte. Jetzt die Transformation. Ich verstehe, vom Katalog in das E-Commerce-Ökosystem zu wandern, war ja damals, also ich glaube am Anfang war es einfach Fashion-Business, also was à la mode, das zu machen. Heute ist vermutlich eine Notwendigkeit. Warum habt ihr so früh damit angefangen?
Ja, die Initialzündung kam aus der Gruppe heraus, aus der Otto Group. Man hatte damals erste Schritte gemacht, also Otto hatte erste Schritte gemacht und war in den Bereich CD-ROM und diese Dinge eingestiegen. Und dann kam so der erste Schritt und der war mit einer damaligen Aktion im Konzern, wo man eine Infrastruktur für viele zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, komm, da können wir als Gruppe draufgehen. Vielleicht kennst du einige noch, das war das Thema Shopping 24. Also da ist man in so ein Kaufhaus gegangen und hatte dann so die Idee gehabt, man hat so eine Eingangshalle und da gibt's überall, jeder hat seinen Laden. Und das ist vielleicht schon mal so ein erster Indiz gewesen, dass digitale Transformation beginnt ja häufig mit der Imitation, sag ich mal, so des Vorgängermediums. Und das ist genau ein großer Schritt in der digitalen Transformation, sich von diesen Dingen freizumachen und den wahren Charakter des Mediums zu entwickeln. Aber damit ging's los. Und relativ schnell danach war klar, dass wir ein ganz eigenes Geschäftsmodell haben, diese Vertikalität, diese Mode und mit dem internationalen Approach, den wir haben, dass das dazu führt, dass wir ganz eigene Prozesse brauchen. Und insofern sind wir dann auch aus diesen Konzernplattformen ungefähr im Jahre 2005 ausgestiegen und haben dann wirklich unsere komplett eigene E-Commerce-Infrastruktur entwickelt. Auf Basis von einem damals Open-Source-Framework haben wir wirklich angefangen. Es war ein ganz, ganz großer Schritt. Und das passt eben auch in diese vertikale Integration hinein, dass man die Wertschöpfung einfach komplett selber im Griff hat, dass man alle Komponenten im Griff hat. Und das ging dann auch um Technologie. Und es war zu dem Zeitpunkt, fühlte sich das natürlich durchaus erstmal ein bisschen merkwürdig an, 2005, heute vielleicht nicht mehr ganz so merkwürdig, zu sagen, okay, wir stellen ganz viele eigene Programmierer ein, wir bauen das, wir arbeiten mit Agenturen zusammen, um den kompletten Technologie-Stack zu entwickeln. Wiederum mit der Zielsetzung, genau wie das Produkt, was ich beschrieben habe, eine perfekte Leistungserbringung für unsere Zielgruppe zu haben.
Ja, also die technische Infrastruktur, die ja damals vermutlich sehr stark das Frontend zum Kunden dargestellt hat und überhaupt, dass die Prozesse so abbildbar waren. Was waren so die Erwartungshaltungen, als ihr diese Initiativen gemacht habt? Weil ihr konntet ja damals, also ich weiß nicht, habt ihr damals schon vorhergesehen, mit was für plattformökonomischen Herausforderungen wir im Jahr 2020 und folgende zu tun haben werden? Oder?
Nein, natürlich nicht. Also ich sag mal so, das ist ja auch, ich vergleiche das immer so ein bisschen so, wenn man 1997 mich jetzt gefragt hätte, also für mich war schon klar, dass das Thema Online das Thema Distanzhandel revolutionieren würde. Aber besser als das so zu sagen, hätte ich es zu dem Zeitpunkt nicht bekommen. Das heißt also, die Frage, was ist der Charakter des Mediums, was sind die genauen Zutaten, das hat sich halt über die Zeit herausgebildet. Und das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man früh startet, weil dann hat man auch diese Zeit, das zu entwickeln. Für Leute, die heute einsteigen, ist eine ganz andere Herausforderung. Jetzt ist man wirklich, kommt man spät zur Party und muss sich jetzt ziemlich beeilen und dabei kann man sich auch verstolpern. Wir hatten einfach Zeit, uns in Ruhe zu entwickeln. Und insofern Also das herauszuarbeiten, was sind diese, ja, was sind die Kernzutaten, die man braucht, um so eine digitale Transformation zu machen und woran, welchen Dingen muss ich arbeiten, das war, ne, war natürlich einfach eine große Herausforderung über die Zeit.
Ich hatte damals das Gefühl, also ich habe euch damals sehr stark von außen beobachtet, dass ihr eure Transformation schon angeht, bevor der Druck durch den Markt, durch die Marktanteilsverschiebungen, die dann folgen sollten, offensichtlich wurden. Und das finde ich halt ganz spannend, weil genau wie du sagst, wenn man dann spät zur Party kommt, wird es dann in der Regel nicht, ja, nicht leichter. Und ich versuche immer rauszufinden, was sind so eigentlich die Initialzündungen für Transformationen, die dann auch wirklich nachhaltig durchgehalten werden, versus die Window-Dressing-Aktionen oder die Panik-Aktionen, die dann oft nicht den Erfolg bringen, die sie eigentlich bräuchten.
Nee, das ist ganz klar ein guter Punkt, ne? Und das sind wir so eigentlich in so einer klassischen so ein S-Kurven-Thematik, ne? Man hat eine gewisse Zeit. Am Anfang gibt es auch ein paar Early Adopter, die gibt es sowohl intern als auch extern. Es gab dann, sagen wir mal so, die ersten Kundinnen, die dann auch auf unserer Plattform gekauft haben. Und dann merkt man so langsam, wie das nach oben geht. Und irgendwann muss man dann halt diese Erfahrung gemacht haben. Und es gibt auch in diesen Transformationen, aus meiner Sicht, es gibt keine Abkürzung. Deswegen ist es, also kann ich jedem nur empfehlen, früh zu starten. Und natürlich muss man dann auf diese ersten Signale hören und die versuchen, richtig zu interpretieren. Und aber man braucht halt Zeit. Man braucht wirklich Zeit, sowohl sich zu fragen, mache ich das in-house, mache ich das am Anfang vielleicht mit externer Hilfe, was wir auch viel gemacht haben. Also was ist auch in jeder Phase der Transformation das richtige Setup, bis ich dann auch interne Organisationsstrukturen herausbilde. Eine große Herausforderung, die wir zum Beispiel hatten, war, also es begann in so einer kleinen Keimzelle, sage ich mal, bei Bonprix. Und da gab es natürlich immer die Idee zu sagen, okay, komm, jetzt nehmen wir diese Abteilung und verteilen die auf die restlichen Strukturen. Und dagegen habe ich mich immer sehr stark gewehrt und habe gesagt, wer sagt denn, dass die existierenden Strukturen die richtigen Strukturen sind für das Thema E-Commerce? Bloß weil ich einen Kommunikationsleitfaden am Telefon habe, wenn ich dem Leute begrüße und sage, vielen Dank, dass Sie bei uns angerufen haben, was kann ich für Sie tun? Wer sagt denn, dass es richtig ist, in so einer Abteilung, die diesen Gesprächsleitfaden macht, die Usability-Abteilung zu organisieren? Usability geht viel weiter darüber hinaus. Und das zum Beispiel zu erkennen, dass UX, User Experience, dass das ein wesentlicher Bereich wird und dass man das auch als Einzelnen, als Extra-Bereich nehmen soll, der eben nicht nur eine Imitation des Vorherigen gesehen ist. Das waren natürlich wesentliche Punkte, ne? So das zu treiben. Und es gab viele Fehler, wie man damals die Abteilung aufgehangen hatte. Also ne, ich habe es dann natürlich auch erlebt in vielen anderen Companies innerhalb der Otto-Gruppe. Und ein Fehler wäre zum Beispiel gewesen, es in der IT-Abteilung aufzuhängen, bloß zu sagen, es ist digital, ne? Also, und ich selber bin Diplomkaufmann von der Ausbildung und hatte immer eine Affinität zu dem Medium. Und ich glaube, dass wenn man das Wort nochmal im wahrsten Sinne des Wortes nimmt, E-Commerce, man muss das E verstehen und E ist nicht IT und man muss auch das vom Commerce verstehen. Nur wenn man die beiden Dinge zusammenbringt, dann funktioniert das eben.
Ja, das E-Commerce oder die digitalen Absatz- und also Kundenakquisitionsmöglichkeiten und aber auch die Bestellmöglichkeiten, die dann die digitalen Plattformen euch gebracht haben, die stehen ja sicherlich auch ein bisschen in Konkurrenz zu dem etablierten Medium Katalog, wenn wir von der gleichen Kundengruppe oder den gleichen Zielgruppen irgendwie sprechen. Das ist ja auch etwas, wovon auch viele andere Marketeers lernen können, etablierte Medien, also beim FMCG-Ler ist es vielleicht das TV, da wissen wir, was wir haben, wir haben jahrelange Reihen von KPIs und Werbewirkungssystemen, die wir etabliert haben. Und jetzt kommt so ein neues System wie E-Commerce, wo die Kundenakquisition anders läuft, mehrstufiger läuft, die Bestellplattform auf einmal uns eine ganz andere Transparenz bringt. Wie ist diese Dualität, die ihr bis heute habt? Ja. Wie hat sich diese Dualität vollzogen? War das ein Konkurrenzkampf der Systeme?
Also zum Start auf jeden Fall. Ne? Also das war, ich sage immer heute als Marketer, und ich bin ja für das gesamte Marketing verantwortlich, sage ich immer, mir sind alle Marketingkanäle gleich lieb. Und ich habe überhaupt nichts gegen Kataloge, solange sie funktionieren. Wogegen ich was habe, und das war schon ein großes Learning über die Jahre, ist, wenn der Katalog Takt- und Strukturgeber ist. Mhm. Und das wäre für mich so ein erster Ratschlag an alle, die sich mit digitaler Transformation beschäftigen, findet heraus, was ist der Takt- und Strukturgeber in eurem Unternehmen? Ja. Was treibt das? Weil, also, man hat sich gewundert, Also ich habe mal zwischendurch immer gesagt, jeden Stein, den ich bei Bonprix rumgedreht habe, habe runtergeguckt, war ein Katalog drunter. Ja, weil also es geht schon los, wie, wann machst du Preise? Also wann gehst du an die Preise deines Sortiments dran? Ne? Ich hatte vorhin so ein bisschen am Anfang erzählt, dieser lernende Katalog, aber der wurde natürlich, wurden Preise immer dann gemacht, wenn Redaktionsschluss zum Katalog waren. So, das heißt, der Katalog gibt vor, wann du deine Preisveränderung machst. Und wenn du das jetzt überlegst in Bezug auf online, dann fragst du dich, wann würde ich das da machen? Und dann sagst du natürlich, ich könnte ja täglich. Ja. Also wie bringst du so einen Rhythmus in eine Einkaufsorganisation rein, dass der eine Taktgeber abgelöst wird? Und du musst aber auch einen neuen finden. Weil wenn du das nicht tust, dann hast du das Thema, auch was häufig passiert, dass Unternehmen in der digitalen Transformation, ich sag mal, ihren wahren Norden verlieren, ihren True North, weil abschalten ist immer einfach, also Sachen weglassen, aber neue Takt- und Strukturgeber aufzubauen, das ist dann die Herausforderung, das zu erkennen, dass das erstens einer ist und die Frage ist, ist in dieser digitalen Welt das nach vorne raus noch der Richtige? Anderes Beispiel wäre zum Beispiel das Thema Sortiment. Vorher war das Sortiment bestimmt letztlich dadurch durch Posttarife. Also ein Katalog war so und so teuer. Ich hatte also, das Schaufenster war so und so groß, vielleicht vergleichbar mit so einem Chibo-Schaufenster. Alles, was da im Schaufenster passt, wird vermarktet. Aber was ist das, wenn ich auf einmal ja Unlimited Shelf Space habe? Und das ist natürlich auch nochmal anders, ob ich das habe, wenn ich selber Eigenmarken habe oder ob ich eine Plattform bin. Bei einer Plattform ist das deutlich mehr. Oder wenn ich jetzt iTunes bin, wo ich sage, es ist rein digitales Produkt, da ist wirklich Unlimited. Und Unlimited bei einer Plattform ist schon ein Stück weit kleiner. Die listen nur Produkte, aber wenn ich das selber kreiere, ist es nochmal anders. Das heißt also, ich muss diese neuen Grenzen und die neuen Takt- und Strukturgeber muss ich dann finden. Und alleine schon die beiden, die ich jetzt genannt habe, also wie mache ich meine Preise? Rauf, runter, wie dynamisch? Als auch, wie viel Sortiment biete ich an, wo die Welt natürlich jetzt auch neu definiert wird, was jetzt, ich sag mal, was Sortimentskompetenz ist, auch durch Plattformen. Das sind zum Beispiel schon, ja, zwei Beispiele, die zeigen, wie fundamental die Veränderung letztlich ist, die durch so ein neues Medium und durch diese Transformation kommt.
Ja, super spannend. Ich finde, man hat ja auch damals gesehen, bei vielen Versandhändlern, dass das Leitmedium oder der Taktgeber, wie du sagst, ein Katalog ist, nicht nur bei den Preisen, sondern zum Beispiel auch bei der Disponierung. Ne? Dann wurden auf einmal Produkte vermarktet, die irgendwann vor 18 Monaten eingekauft wurden, die aber überraschenderweise nicht den gleichen prognostizierten Absatz hatten. Aber die mussten dann vermarktet werden. Ne?
Ja, also ist kann ich gleich da nochmal rein. Das ist ein super Beispiel, weil einer der riesigen Punkte war immer, als dass man irgendwie schon im Juni, Juli aus Gründen der Disposition im Katalog einen Vorversand verschickte. Das heißt also eigentlich jetzt kam der Herbst-Winter-Katalog raus. Und online, und dann mussten, weil es auch nicht weiter disponiert wurde, die Sommerware, wurden die Online-Waren gar nicht mehr versorgt. Und dann haben wir irgendwann den ersten Schritt dann mal gemacht und haben einfach mal beide Sortimente gleichzeitig stehen lassen und haben gesagt, lass den Kunden doch mal entscheiden, ob die jetzt nun früher Sommer oder Herbst-Winter kaufen wollen. Wir haben das Saisonverlängerung genannt. Das war eigentlich gar nicht, es war eigentlich eher ein saisongerechtes Angebot. Und früher hatte man ja immer auch dieses, war auch immer so eine Diskussion, dieses Thema Multi-Channel oder in allen Kanälen das Gleiche zu machen. Und da habe ich immer gesagt, habe ich auch stark gegen, habe gesagt, nee, wir müssen nativ sein zu den Leistungsfähigkeiten dieses Mediums. Wir müssen das machen, was gut ist. Und heute verkaufen wir halt unsere Sommerware und die Bademode das ganze Jahr über, weil ein ganzes Jahr Bedarf ist. Also im Katalog, in so einem Medium hätte sich das niemals gerechnet. Und das hat dann zum Beispiel zur nächsten Sortimentserweiterung geführt und dass eben der Einkauf heute, der Badeeinkauf muss das ganze Jahr jetzt arbeiten. Es tut mir leid, aber es ist jetzt, ist es halt so, ne?
Ja,
aber die freuen sich natürlich auch über die Zeit.
Es gibt ja auch Schlimmeres, im Grunde Kundensignale besser zu interpretieren und abschöpfen zu können, ist ja super. Ja. Aber ich finde dieses Thema extrem spannend, weil dieses, ich glaube, jeder kennt diesen Taktgeber oder dieses Leitmedium, und in so einer Transformation, weil oft sind ja Organisationsformen und Prozesse, wie du es beschreibst, nicht nur im Sortiment, sondern auch im Marketing oder in allen anderen Bereichen, auch die Planung, die Budgetplanung eben auf der Finanzseite, ne? Die folgen alle der DNA, die wir angelegt haben, zu Zeitpunkt eines gegebenen Leitmediums oder Taktgebers. Ja. Und das dann zu verändern, ich glaube, dass das Kundenverhalten sich verändert, das kann man relativ gut ausleuchten. Die Organisation darauf anzupassen, ist meiner Erfahrung nach die deutlich größere Herausforderung, das erstmal anzuerkennen, dass es diesen Taktgeber gibt. Ich würde sagen, du sagst das so klar und deutlich. Ich würde sagen, das ist vielen nicht ganz so bewusst, dass es diese Taktgeberstruktur gibt, die sich deutlich weiter fortsetzt, als einfach nur wo allokiere ich eigentlich Budget hin? Ja. Wie hat sich das bei euch im Marketing dargestellt, diese Veränderung in der Organisation, in eurem Doing, vielleicht auch in der Arbeitsteilung zwischen intern und extern? Wie hat sich euer Marketing dann verändert im Zuge dieser Transformation?
Ja, also zu dem Zeitpunkt, also Katalog war es halt so, waren wir letztlich Single-Channel-Marketing und wir waren auch, wie würde man sagen, haben das Market by Market gesteuert. Ne? Also, ich sag mal, Adresseinkauf zu machen, war halt eine Quelle, die war halt lokal. Adressen wurden lokal gehandelt. Es gab nicht einen europaweiten Adresshändler. Und wenn man jetzt mal heute schaut, wie Google und Facebook funktioniert, merkt man schon mal, da ist eine große Veränderung. Ne? Also es wurde sehr lokal gemacht und die Logik dahinter war ja auch noch eine relativ einfache, weil das Signal, was man dort in erster Linie verarbeitet hat, war, ein Kunde kauft, ein Kunde kauft nicht. Und insofern, das war ein relativ einfaches Modell und das konnte man dann auch in x Ländern multiplizieren. Und wenn man sich heute aber diese Online-Marketing-Welt vorstellt, wie komplex die geworden ist, was ich dort alles machen muss, sowohl technologisch, von der Datenhaltung, aber auch von den Modellen her, ne, wenn ich irgendwie ein Attribution-Model habe, das entwickle ich nicht fünfmal. Da mache ich nicht ein italienisches Attribution-Model, ein deutsches und so immer, sondern ich sage dann immer, die Methodik ist die gleiche, die Signale vom Markt können unterschiedlich sein, aber ich mache es nicht. Das heißt, das hat bei uns dazu geführt, in einem ersten Schritt, dass wir das Marketing, dass wir erstmal neue Kanäle hinzufügen mussten. Also wie macht man das überhaupt? Wie macht man Affiliate-Marketing? Wie macht man Search-Engine-Marketing und so weiter? Also man hat erstmal Kanäle dazugepackt. Und weil das eine relativ komplexe Situation waren, haben wir es dann auch wirklich komplett zentral gemacht. Ja, also wir haben das nicht mehr Country by Country gemacht, sondern haben die ganzen neuen Online-Marketing-Felder, die wir aufgebaut haben, alle zentral gemacht, haben die auf dieser zentralen Plattform dann auch sehr stark natürlich miteinander verwoben, technologisch. Ist natürlich klar, ist logisch, dass man es so tun muss. Und haben dann da die Kompetenzen aufgebaut, das zentral zu machen. Und insofern sind wir von so einem Single-Channel Country by Country Ansatz zu einem Multi-Channel Global Product geworden, wie wir das steuern. Und das war eine ganz, ganz wesentliche Herausforderung. Und selbst dann auch innerhalb der Online-Marketing-Teams gab es die Phase, dass wir noch nach Ländern erst organisiert waren. Es gab dann schon ein Team, das hat sich erstmal um Frankreich gekümmert und so weiter. Das heißt, auch dort haben wir diese Imitation gehabt von dem, wir kannten ja diese Länder, waren halt die dominierende Sache. Und wenn ich aber heute das angucke, dann ist natürlich die Frage, wenn eine Kundin unseren Online-Shop verlässt und sie ist eine Italienerin, und zeitgleich oder einen Tag später verlässt eine französische Kundin ihren Online-Shop. Beide haben sich dort Kleider angeguckt. Dann ist ja die Frage, was ist eigentlich das Wesenssignal? Das Wesenssignal ist, sie verlässt den Online-Shop und beide sind, ich sag mal, ideale Kandidatin für Remarketing. Und dass sie eine Französin ist und dass die Italienerin spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Die Segmentierung findet vor allem statt, ist es jemand, der den Online-Shop verlassen hat und ist ein Remarketing-Kunde. Und das sozusagen zu verstehen, dass diese Ländersignale schon Signale sind, aber im Vergleich zu den anderen Signalen, die ich gerade bekommen habe, deutlich weniger relevant sind. Das war dann eben eine große Veränderung. Und wie gesagt, auf der Seite von Google und Facebook dieser Welt, sage ich mal, die Globalisierung, die dadurch stattgefunden hat, die hat natürlich auch diesem Modell so in die Hände gespielt.
Ich finde diese organisatorische Anpassung super spannend, insbesondere weil ihr noch eine zusätzliche Komplexität habt durch die ausgeprägte Internationalisierung. Die habt vielleicht ist das gerade, weil sind nicht alle Märkte sind gleich groß und gleich wichtig. Und dennoch war ja gerade so in den letzten zwei Dekaden die Zunahme an Komplexität auf der Digital-Marketing-Seite ja doch immer deutlich. Ne? Unternehmen, die jetzt irgendwie erst 2009 oder noch später gegründet wurden, die sind dann schon praktisch in ein organisatorisches Setup reingeboren worden, wo gesagt, okay, was muss man heute idealtypisch machen, wenn die Suche, die mehr oder weniger in allen Märkten gleich funktioniert, wenn man jetzt mal Russland und asiatische Märkte rausnimmt. Ja, so, oder auch Social, das ist ja noch klar, früher gab es noch so das sehr fragmentierte Display-Marketing als Beispiel. Wie seid ihr das angegangen? War dieser Weg schon, ich könnte mir vorstellen, dass die Märkte, also die dezentralen Strukturen, das vermutlich nicht sofort von alleine abgegeben haben oder gejubelt haben?
Nee, das haben sie nicht, wobei es war so, dass das ging eigentlich mit dem Start eher los, als wir die ersten Online-Shops eröffnet haben und auch gesagt haben, wir machen nicht für jedes Land ein, sondern wir haben eine zentrale Plattform. Und da gab es eher nochmal dieses, ich sag mal, das Gerangel darum, wer macht denn hier eigentlich auf? Und Da haben wir dann mal so einen ersten Teilerfolg, dass das eher eine Sache ist, die wir zentral machen. Die Komplexität wurde relativ schnell erkannt. Und beim Online-Marketing später kam natürlich solche Fragen rein wie Sprachen, Sprachfähigkeiten. Nun ist es eben auch ein Vorteil natürlich hier vom Standort hier in Hamburg, dass wir, also wir haben halt Italienerinnen, wir haben Leute aus Skandinavien, also dieses Thema Sprache als das im Search-Bereich vor allem war es damals sehr stark der Fall, dass das ein Thema war. Also wir bekamen genug Leute zusammen und konnten dann auch eine kritische Masse bilden und relativ schnell hat sich dann eine neue, ich sag mal, neues Gleichgewicht bildet. Und was wir, ich hatte das ja ein bisschen, oder ich glaube noch nicht so klar gesagt, aber also wir sind ja letztlich in einer Matrix-Organisation, das heißt, wir haben unsere Länder und Online-Marketing ist eine Core-Function, das heißt, die geht quer rüber und die Länder, die legen halt ihren Businessplan fest und sagen aufgrund unserer Portfoliosteuerung, in dem Markt wollen wir so und so stark wachsen, ich hätte gerne die und die Neukunden und mit diesen, ich sag mal, Briefing gehen die Marketeers in ihre Ideen hinein und liefern daraufhin ihren Marketingplan ab. Ne? Und das heißt, das hat sich so ein neues Gleichgewicht gebildet, was ist die Länderrolle? Mhm. Und was ist die Rolle von den, in diesem Fall, Online-Marketeers?
Okay, wenn ich das jetzt so höre, dann wäre so mein Resümee, dass ihr eine einheitliche Plattform sehr früh geschaffen habt, dass ihr die organisatorischen und prozessualen Rahmenbedingungen geschaffen habt, dass praktisch jede kanalspezifische Execution über alle Länder hinweg die gleiche Grundlage hat und gleich gut gemacht werden können. Vermutlich habt ihr noch Vorteile auf der Automatisierungsseite. Das könnte man höchstens sagen, dass ihr eventuell dann geringfügige Defizite auf der Lokalisierungsseite in Kauf nehmt.
Nee, absolut. Das ist natürlich ein Punkt. Also ich sag mal, da gibt es bestimmte Bereiche, wo wir nicht optimal aufgestellt sind, was den lokalen Anbieter, aber es geht ja immer darum, als eine großes Unternehmen wie Bonprix jetzt das globale Optimum zu finden.
Genau.
Und man muss wirklich sagen, die Alternative zu sagen, man hat da viele Freiheitsgrade und fängt an, das doch lokal zu lösen, das ist einfach die Komplexität, die man heute in der Marktbearbeitung hat, durch die vielen Marketingkanäle, durch das Thema Segmentierung, die Technologie dafür notwendig ist, die ist eigentlich praktisch aus meiner Sicht kaum beherrschbar. Für mich ist es ich kenne keine andere Antwort als diese bisher. Ja, also es könnte durchaus sein, wenn man mal irgendwann eine gewisse Größe hat, aber letztlich ist es ein Hamsterrennen. Ne? Also es ist dieses Anrennen gegen das, was erforderlich ist. Und es gibt ja gute Gründe dafür, warum diese ganzen Märkte, warum die eine Tendenz zur Monopolisierung haben. Weil es können nur wenige können da wirklich mithalten. Ja. Und deswegen ist diese Masse zu haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um da, ich sag mal, wirklich überhaupt diese Ressourcen zusammenzubündeln. Wenn du dann 4, 5 Leute hast, die da einfach sich nur um Tracking kümmern, wenn man überlegt, sowas ähnliches wollte eine italienische Crew nachbilden, es ist einfach praktisch nicht leistbar und nicht von der Ressourcen, von der Größe auch teilweise, ist es einfach ist nicht möglich, so etwas nachzubilden lokal.
Ich meine, die Entwicklung im Markt der erfolgreichen E-Commercer, glaube ich, geben euch ja da auch recht. Ne? Es gibt es meines Erachtens wenn wir gucken, wo die Ausnahmen wären, ich kenne jetzt keine erfolgreiche Ausnahme, die sich gegen eine Zentralisierung und so eine Matrix-Organisation entschieden haben. Genau wie du sagst, ne? Die auf der anderen Seite sind ja diese regelbasierten, strukturierten Plattformen, also so teuflisch sie von der Konzentration dann sind, zumindest haben sie gute einheitliche Standards.
Und was nochmal ein Punkt ist, der auch, ich glaube, der häufig übersehen wird, ist, es gibt natürlich schon in den Märkten, gibt es unterschiedliche Reifegrade. Mhm. Also Niederlande war zum Beispiel für uns ein Markt, wo wir früh eingestiegen sind, haben wir sehr viel digital auch ausprobiert. Aber zum Beispiel Russland. Russland war ein Markt, da gab es zu einem gewissen Zeitpunkt, als wir in den Markt hineingegangen sind, als Bonprix 2008 ungefähr, es gab dort kein Retargeting. Mhm. Wir selber hatten aber schon in unseren Stammmärkten im Kern von Europa, hatten wir Retargeting Erfahrung gemacht. Und als dann einer unserer Mitplayer, in diesem Fall war es Criteo zu dem Zeitpunkt, mit denen arbeiten wir heute noch zusammen, aber als die dann in den Markt reingegangen sind, kamen wir natürlich unheimlich schnell aus den Blöcken. Wir wussten so genau, wie diese Marketingform, was der Charakter ist, wie man die ansteuern kann und haben dann natürlich einfach in so Märkten, wo es noch so Nachholbedarfe gibt, konnten wir dann sehr schnell gewisse Marketingformen etablieren. Und diese Möglichkeit, auch immer Dinge im kleinen Markt zu testen, also Niederlande, was ich erwähnt hatte, 16 Millionen Einwohner, da haben wir dann eben auch mal das Penetrieren per Media ausprobiert, weil Wenn ich da eine große Kampagne mache mit 16 Millionen, kostet mich nicht das Gleiche, wenn ich es in Deutschland mache mit über 80 Millionen und haben immer wieder diese Marktunterschiede, sowohl vom Reifegrad als auch von der Größe des Marktes genutzt, um Experimente zu machen. Und wenn ich dann eine Standardisierung habe, bin ich natürlich in der Lage, diese Experimente sehr schnell über alle Märkte zu distribuieren. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil.
Die Vorteile der Zentralisierung und teilweise der Automatisierung, der Wissensgewinn und die Wissensverteilung darauf, das hört man immer wieder so bei dir raus, wie zentral das ist. Wie hat sich bei euch die Entwicklung auf der organisatorischen Seite jetzt zum Beispiel in puncto Agentur und externe Unterstützung dargestellt? Wie hat sich da die Organisation in den letzten 5 bis 10 Jahren verändert?
Ja, ich denke mal, wir sind einen ähnlichen Trend gelaufen wie viele. Wir sind also gestartet sehr stark noch mit so einem Agenturmodell, wo genau auch vielleicht damals noch nicht ganz klar war, was muss ich eigentlich genau tun, um Online-Marketing zu steuern, und sind dann immer mehr in den Inhousing-Trend hineingekommen, ne, was wie gesagt zu unserer grundsätzlichen Ausrichtung der vertikalen Integration passt, wirklich alles in der Hand zu haben, und haben schon festgestellt, dass das so gut unsere Partner auch waren. Wir haben da wirklich sehr, sehr lange Partner zusammengearbeitet und haben auch teilweise immer noch gewisse Bereiche, wo wir die auch immer wieder noch nutzen als Verlängerung. Und ich glaube, wir haben da häufig auch von beiden Seiten sehr stark profitiert. Aber der Trend ist ganz stark Richtung Inhousing gegangen. Und insofern ist heute, ja, also wir sind bei, denk mal, fast 95% des Traffics, den wir generieren wir über unsere eigenen Dinge hinaus und nutzen natürlich aber immer wieder auf der Kreativitätsseite zum Beispiel wieder Agenturen, um da nochmal neue Sachen reinzubringen. Aber ja, ganz klarer Marsch Richtung Inhouse.
Die Folgefrage muss jetzt Ressourcen sein, Kompetenzen, Kompetenzaufbau, Wissensgewinnung und Wissensweiterentwicklung. Ja. Ihr seid jetzt ein Player hier in Hamburg. Ihr seid aber jetzt auch in Hamburg. gibt es noch andere Versandhändler, andere E-Commercer? Der Bedarf an E-Commerce und Online-Marketing-Spezialistinnen ist extrem hoch. Gerade auch jetzt hier in Hamburg. So About You ist jetzt gerade in aller Munde wegen des IPOs. War schon vorher Zalando in Berlin schon seit über einer Dekade. Wie schafft ihr es, Menschen für euch zu gewinnen, die diese Entwicklung weiter vorantreiben?
Ja, naja, ich glaube einfach so ein bisschen auch wir haben eben viel zu bieten. Wir sind wirklich ein großer Player. Wir sind international und unser Geschäftsmodell, eben die eigene Mode zu vermarkten, das erfordert eben auch was. Und wir haben natürlich einen anderen Reifegrad, als wenn ich das jetzt mal vergleichen würde mit einem About You, die sicherlich immer noch mit einer gewissen Startup-Mentalität unterwegs sind. Die Menschen suchen auch unterschiedliche Konstellationen. Ja? Also was ihnen für ihre Karriere wichtig ist. Und insofern ist uns das bislang immer ganz gut geglückt. Es gibt natürlich immer wieder Engpässe dort, also auch ist immer bei Programmierern, bei Developern gibt es immer wieder Situationen, wo wir vielleicht nicht immer die ausreichende Zahl an Menschen bekommen. Aber und auch über die Kultur, also über Bonprix selber hat, wir finden auf jeden Fall, wir sind stolz auf unsere Kultur, es ist eine hohe Offenheit da, eine hohe Lernbereitschaft und auch diese Transformationsaufgabe, die anders ist, als wenn ich, sag ich mal, born native bin, ne? Die reizt sicherlich auch. Ja? Also insofern, bislang hat das ganz gut geklappt, aber auch wir werden uns nach vorne raus nochmal wieder versuchen, dieses Modell, was jetzt sehr stark zentral ist, auch immer mal wieder versuchen, anders aufzustellen. Also unsere Plattform schneiden wir gerade nochmal wieder etwas anders. Das ist immer noch ein relativ monolithischer Ansatz gewesen. Wir bauen die gerade um, sodass wir ein bisschen stärker modularisieren können und dann auch dedizierte Teams da draufsetzen können, die ein bisschen autarker arbeiten können. Und dadurch nutzen wir auch Möglichkeiten, das Dezentrale aufzubauen. Und die, ich sag mal, die letzten Monate, die hinter uns liegen, haben ja auch gezeigt, dass man auch sehr stark über Remote Dinge machen kann, die wir uns vorher so nicht vorgestellt haben. Also insofern auch da wird ein Trend sein, dass wir da versuchen, noch mehr Talente auch in anderen Bereichen. Und dieses, ich muss jetzt hier in Hamburg sitzen, also das wird nicht nach vorne die Marschrichtung sein.
Ich habe euch kennengelernt als jemand, der trotz des Erfolges oder vielleicht gerade wegen des Erfolges sich auch ständig hinterfragt, in den Erfahrungsaustausch reingeht. Wie strukturiert ihr das? Wie macht ihr das? Macht ihr das nur innerhalb der Gruppe? Macht ihr das? Also wie kommt diese Kultur zustande und wie haltet ihr das am Leben?
Ja, also klar, die Kultur kommt über die Menschen, über die jungen Leute und über den Spirit, den wir natürlich in Summe verspüren, aber auch eine Notwendigkeit. Ne? Also dieses Thema Zentralisierung, was ich jetzt hier schon stark, ich sag mal, gelobt habe, aber aus dieser Verantwortung ist natürlich eine extreme Verpflichtung auch da drin. Also wenn ich ein Team habe, was über 25 Länder am Marketing macht und ich habe in diesem Team habe ich einen Webfehler drin, dann geht er über alle Countries. Das heißt also, wenn ich so eine zentrale Funktion habe, Querfunktion habe, muss ich ja die Frage stellen, wie kriege ich das dann hin, dass das mir nicht passiert? Und da ist eben für uns immer dieser Punkt, wir müssen uns dort hinterfragen. Letztlich verstehen wir natürlich auch unsere Länder, also verstehen wir auch als Kunden, ne, und sagen, wir wollen denen auch immer ein überzeugendes Marketing haben und das tun wir aus einer aktiven Rolle heraus. Das heißt, die Teams sind auch für sich bereit, immer wieder nach Lösungen zu suchen, sich herauszufordern. Und natürlich, auf der anderen Seite haben wir auch durch die Player mit Google und Facebook, wissen wir auch alle, wie dynamisch die sind. Das heißt, auch dort wird man immer wieder ständig gechallenged. Auch die pushen einen nach vorne. Ich glaube, einfach das ganze Umfeld ist also gerade im Online-Marketing erlebe ich immer ein Umfeld, da ist immer was los. Also gibt es immer wieder neue Trends, die Leute sind hinterher. Und wenn man da in dieser Branche arbeitet, hat man einfach auch, glaube ich, Lust darauf. Sonst würde man wahrscheinlich woanders arbeiten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, meine eigentlich Abschlussfrage, ein bisschen Zeit haben wir noch, würde ich gerne mal vorziehen, weil ich weiß, dass ihr gerade im Hinblick auf diese Transformation nicht nur nach außen geht, euch hinterfragt, sondern auch nach innen euch ständig damit beschäftigt, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht gut gelaufen. Wenn du jetzt zurückblickst, was waren so in der, du darfst gerne den Zeitraum selbst bestimmen, aber wenn du rückblickend sagst, was war eigentlich deine, was gehört zu deinen besseren oder besten Entscheidungen, was gehört zu den Entscheidungen, die du vielleicht eher nicht nochmal so fällen würdest?
Ja.
Eine schlechteren Entscheidung.
Ein paar habe ich ja schon genannt, und das waren vielleicht jetzt eher die besseren sozusagen, das Thema so Zentralisierung, eigene Plattform, das war wahrscheinlich sehr vorausschauend, dass es uns gelungen ist, das zu früh zu erkennen. Aber ich will mal so sagen, ne, das ist ja eine lange Reise gewesen, von 1997 bis jetzt. Und es gab Phasen, und das war so Mitte 2000, wo das C war. Ne? Vielleicht waren wir auf einer gewissen Fahrt oder auf einem gewissen Punkt dieser S-Kurve angekommen. Und ich sag mal so, die Immunkräfte des Systems, also wenn man eine Transformation macht, die sind groß. Also man braucht da wirklich einen langen Atem. Und da gab es eine Phase, da ist mir persönlich auch und auch vielen, die vielleicht Mitstreiter, ist uns ein bisschen der Atem ausgegangen, weil sich einfach Dinge nicht so bewegt haben. Also da haben wir zum Beispiel eine Sache gemacht und ich glaube, das ist häufig auch so ein Muster und ja, davor würde ich warnen. Also ich habe da am Ende keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Man fängt dann an und macht einen Seitwärtsschritt. Ja, also man denkt, okay, gut, mit dem großen Ding, mit Bonprix komme ich nicht weiter. Also haben wir eine kleinere Einheit gegründet und unter dem Namen Jungstil haben wir mal versucht, eher in einem Sandkasten die Transformation zu anzahlen, weil wir einfach nicht vorankamen. Wir haben
gesagt, Ein Beiboot ausgelegt.
Und haben gesagt, wenn die da nicht zuhören wollen, dann gehen wir halt raus. Und ich glaube einfach, also auch wenn ich es immer so höre, ja, wir haben da so eine digitale Unit ausgegründet und was auch immer. Das ist am Ende, das kann man zu einer ganz frühen Zeit, kann man so eine einzelne Unit, so waren wir vielleicht auch mal, aber am Ende geht es darum, man muss das Mothership, das muss transformiert werden. Man muss sich die Mühe machen. Man darf nicht diesen verführerischen, diesen einfachen Weg gehen. Das ist ein Fehler gewesen. Ne? Auch wenn wir da viel draus gelernt haben. Also man lernt ja auch unheimlich viel aus diesen Fehlern. Und das ist eben zum Beispiel einer, ich würde niemals empfehlen, so etwas so weit draußen zu machen, weil selbst wenn ich es da schaffe, ist es überhaupt keine Garantie, dass wenn ich damit zurückkomme, dann habe ich viele andere Kräfte wieder, die da so waren, okay, ja, da habt ihr es hinbekommen, aber es ist ein ganz anderes Businessmodell und im Kleinen geht das ja, aber hier im Großen geht es bei uns nicht. Also das ist eine Situation, vor der ich nur aus meiner Erfahrung warnen kann, sich daher nicht hinzubegeben. Und selbst wenn man solche Sachen macht, ich hatte über Niederlande gesprochen, über so einen kleineren Markt, selbst wenn ich dort Dinge ausprobiere und mit 16 Millionen Niederländern haben wir was geschafft, was groß ist, auch dann, wenn man zurückkommt und sagt, na, jetzt machen wir das gleich in Deutschland, auch da gibt es dann schon diese ersten Ansätze, wie gut übertragbar ist das eigentlich? Und das ist auf jeden Fall ein Grund, so es ist. Also man muss langen Atem haben und das richtig machen. Und das war sicherlich damals ein Fehler, da an der Stelle zu sehr sich auf andere Dinge konzentrieren. Da haben wir bestimmt 2-3 Jahre durch verloren.
Das ist super interessant, immerhin nur 2-3 Jahre. Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die können total gut nachvollziehen, was du sagst. Dieses Erzähl oder auch diese persönliche Perspektive, dass dann irgendwie auch vielleicht die eigene Kraft oder der Mut irgendwie oder die politischen Karriereopportunitäten sich einfach nicht gut darstellen, dass man dazu neigt, dann eine Abkürzung zu wählen. Wie diese Abkürzung kann man ja häufig auch im Markt beobachten. Da gibt es ja auch eine ganze Industrie, die sich darum rankt. Oft sagt man, okay, ich kriege das sonst nicht hin und ich kriege das den Stakeholder-Buy-in nicht richtig hin. Und das glaube ich auch, dass das ein wahrer Kern ist, dass wenn du allein im Wald rufst und das Mutterschiff, auf dem Mutterschiff sitzen alle in der Kapitänsmesse und feiern weiter, dann ist ja schwierig. Hast du da einen Trick oder hast du da irgendwie etwas gelernt, wie man mehr Alliierte, also Durchhaltevermögen ist ja ist ja eine Sache, das ist ja auch nicht jedem gleich gut gegeben, aber hast du irgendwelche Tricks oder überzeugende Argumente, wie du eine größere Mannschaft im Stakeholder-Umfeld hinter dich kriegst oder wenigstens neben dich kriegst?
Ja, also ich sag mal, in diesen ersten Jahren hat natürlich sehr viel stark fachlich argumentiert, hat gesagt, guck mal, E-Commerce ist eine tolle Sache, wir können online dies und jenes machen, hat also durch fachliche Dinge überzeugt und hat, glaube ich, viel zu wenig auf die Ängste und Befürchtungen der Leute eingegangen, ne, was es für die bedeutet, wenn man einfach sagt, und wenn ich 1997 dann schon gesagt habe, also E-Commerce wird alles ändern, dann ist das natürlich eine Sache, die, ich sag mal, bei vielen wenig Begeisterung hervorruft, sondern vor allem eigentlich viel Angst hervorruft, weil die Leute sagen, also entweder nehmen sie eigentlich ernst, was 1997 häufig der Fall war, also ja, lass den reden, aber so, also wie schaffe ich wirklich diesen Transformationsprozess zu managen? Deswegen das Thema Change Management, also jenseits der fachlichen Herausforderungen, das Thema Veränderungsmanagement, Change Management wirklich gut zu begleiten, das ist eine Sache, die man sehr ernst nehmen sollte und wo man einfach viele Gespräche führen muss und einen guten Prozess organisiert. Und das haben wir dann über die Jahre gemacht, weil wir dann irgendwann für uns auch 2010 zum Beispiel, waren wir auch so in einer Phase angekommen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir vor Bonprix so einen Online-Shop davor geschraubt, aber das war nur Change an der Oberfläche und dann mussten wir in diese Kernprozesse reingehen, über die wir eingangs ein bisschen gesprochen hatten. Pricing, auch welche Bildwelten inszenieren wir und. Und dann mussten wir eigentlich auf andere Bereiche zugehen, weil sonst wären wir einfach da oben stecken geblieben. Das heißt, diese Veränderung findet halt sehr tief im Kern statt. Irgendwann muss man in den Dialog mit den Bereichen gehen und muss das wirklich professionell managen und begleiten. Ne? Und ich habe auch häufig gesagt, ich bin nicht irgendwie E-Commerce-Manager, eigentlich bin ich Change-Manager. Also und ich glaube, die Rolle, also Change verlangt nach Leadership, also es ist wirklich eine echte Führungsaufgabe, da die Richtung zu weisen, aber nicht nur zu sagen, da geht's hin, sondern auch wirklich die Leute mitzunehmen. Und das sollte man nicht unterschätzen, wie viel Ressourcen es dafür braucht. Und dabei ist auch externe Unterstützung natürlich gut, ne? Wenn man einfach andere Leute mit hineinnimmt, dass man nicht der Einzige ist, aber dass man vor allem die Befürchtungen, die teilweise da sind oder die Vorbehalte, dass man die wirklich einfach gut adressiert.
Wenn du einem Kollegen oder Kollegin aus einer ganz anderen Branche jetzt Ratschläge geben müsstest oder dürftest, die ich fasse mal zusammen, welche Ratschläge ich so rausgehört habe. Ja. Vielleicht kannst du sie in die richtige Reihenfolge bringen und vielleicht auch noch ergänzen. Erstmal habe ich ganz am Anfang schon mitgenommen, Zeit, ne? Möglichst früh anfangen und nicht zu spät zur Party kommen.
Ja.
Dann hast du gesagt, Beiboot ist eine Abkürzung, hilft nichts, sondern das Mutterschiff muss gewendet werden. Dann habe ich auf einer weiteren Ebene mitgenommen, es gibt einen Taktgeber der alten Welt, der durch den Taktgeber der neuen Welt oder vielleicht auch, weiß gar nicht, ob es immer einen Taktgeber geben muss, aber auf jeden Fall muss das abgelöst und umgestellt werden. Was fehlt noch?
Der letzte Punkt, dieses professionelle Begleiten dieses Prozesses. Ne? Mhm. Aber sonst hast du gut aufgepasst.
Ja, gut. Vielen Dank. Ja. Ist ja noch früh am Morgen. Sehr gut. Mir hat das großartigen Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich für diese Offenheit. Es ist ja eine seltene Gelegenheit, dass man jemanden am Mikrofon hat, der wirklich Transformation schon so lange macht, nicht nur durchgehalten hat, sondern wirklich auch erfolgreich ins Ziel. Ich meine, das ist ja nie fertig, ne? Vor dem Spiel begleitet hat und dann auch noch so transparent und offen darüber spricht. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir bald mal eine Gelegenheit haben, so ein Update zu machen. Mit dir würde ich zum Beispiel gerne mal so als Follow-up, als Cliffhanger mit dir über AI in Businessprozessen und im Marketing sprechen, weil ich weiß, dass du da, dass du da viel zu sagen hast. Ja. Und vielleicht wäre das mal ein guter Aufhänger.
Nee, stimmt. Die nächste Stufe der Transformation. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Erik.
Super. Lieber Markus, vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.